palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist die neue Folge Serie Amore mit mir, Mario Rieker und Mario Soike. Moin nach Hamburg.
Grüße nach München und den Rest unseres zuhörenden Wohnraums.
So viel Ordnung muss sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab am Sonntag einen Moment, wo ich dir schon schreiben wollte, dass die Folge so wahrscheinlich eigentlich nicht stattfinden kann. Aber glücklicherweise ist Evan Dicker auf dem Weg der Besserung. Ja. An der Stelle gehen natürlich auch Grüße und Genesungswünsche raus. Da ist doch dann Fußball manchmal doch kleiner, als es oft gemacht wird.
Doch.
Das ist, was ich meine. Ja, genau.
War richtig die Reihenfolge. Auf jeden Fall, also kleiner Schock, der da durch die Glieder ging, als die Nachricht reinkam. Ich habe es zum Glück so aus eigenschutzmäßiger Ansicht nicht gesehen.
Just in dem Moment bin ich im Zug eingestiegen und habe den Stream angemacht. Und da war es 30 Sekunden, nachdem er zusammengebrochen ist. Und dann habe ich gedacht, hey, warum ist unterbrochen? Zurückgespult. Mhm. Man hat von ihm selbst gar nicht so viel gesehen.
Okay.
Aber war spannend. Oder was heißt denn? Nein, Gott, Entschuldigung. Also es war, das war schrecklich. Und so dieses, oh Gott, was passiert da? Mhm. Spannend zu sehen, wie De Rossi mit seinem Trainerstaff und den Spielern und dem Schiedsrichter und dem Udine-Staff gesprochen hat. Und ehrlicherweise bemerkenswert. Also wir können ja sagen, ja klar, das ist doch Common Sense, dass es dann abgebrochen wird. Aber wir wissen, dass es nicht Common Sense ist im Fußballbusiness, dass dann abgebrochen wird. Also.
Richtig, ja. Einmal trifft die Liga auch die richtige Entscheidung.
So
ist
es.
Das kann man dann ja auch anerkennen.
Ja, muss festgehalten werden. Und ja, es war wohl dann doch keine Herzattacke, aber es noch weiterhin, wenn wir das gerade hier aufnehmen, zu Überprüfungen und Monitoring oder wie man das dann nennt im Krankenhaus.
Ja, genaue Diagnose gab es, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht.
Ja.
Montagmittag, der Genauigkeit halber.
Auch wie dann weiter vorgegangen wird hinsichtlich Terminierung etc. pp. Also in der 72. wurde das Spiel ja abgebrochen. Da stand 1:1.
Shoutout einmal an die Udinese-Fans. Haben wir ja auch zu Recht gescholten schon in dieser Saison.
Mhm.
Nachdem sie sich, nicht so positiv verhalten haben. Jetzt auf Bitte des Stadionsprechers ruhig zu sein. Das hat sehr, sehr gut geklappt, als der Arzt im Stadion den Puls irgendwie hören wollte, fühlen wollte oder so von Dicker und halt eben nach seine Vitalanzeichen überprüfen wollte oder was man dazu dann auch immer sagt, ist das Stadion tatsächlich komplett still gewesen. Also da wurde der Ernst der Lage dann auf den Rängen auch erkannt.
Einen witzigen Moment hatte der Stadionsprecher auch. Komm, dann machen wir die Geschichte zu dem Spiel kurz rund. Also irgendwie, ich glaube, da waren schon fast 10 Minuten unterbrochen, als nochmal die Durchsage kam, das Spiel ist aktuell unterbrochen.
Ach so, ja. für die kurz, sich was zu essen gemacht haben oder so.
So, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber auch, ja, der Kollegin Matze Nabers, der da alleine sozusagen da die Zeit überbrücken musste, hat das sehr gut gemacht und angemessen, wie ich finde, da gehen auch Grüße raus auf jeden Fall.
Mhm.
Und hoffen wir, dass dann das Spiel irgendwann fortgesetzt werden kann und Evan Dicker nach wie vor dem Leben als Fußballer nachgehen kann, weil das ist tatsächlich klar, dass es ihm gut geht und dass er überlebt, das eine. Die Frage, ob der Leistungssport nochmal möglich sein wird.
Aber es hängt dann ja davon ab, was es im Endeffekt gewesen sein wird. wenn es nichts mit dem Herzen ist, dann ist das schon mal auch für die Zukunft in Italien ja positiv. Wir erinnern an Christian Eriksen,
ja,
der ja in Italien nicht mehr weiterspielen durfte, nachdem er diesen Defibrillator sich einbauen lassen hat. Ne?
Ja, genau. Vielleicht war es auch was ganz, kann man jetzt schon drüber scherzen, ja, er hat ja selber ein lächelndes Foto gemacht, es gibt ja auch manchmal so Sachen. Ich war mal, weil ich so krasse Schmerzen in der Mitte Bauch hatte, ganz schnell Krankenhaus in, ja, was hat man da so, Blinddarmdurchbruch und so, denkt man dann, also so hat sich's angefühlt, ja. Nichts gefunden, Ultraschall etc. Und es war im Endeffekt ein kleiner Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur, die so wehgetan
hat. Wow.
Ja, wow. Das saß ja auf der Notaufnahme, das war mega unangenehm dann irgendwann.
Naja, gut, aber ich meine, das tut ja, tut's weh, ne? Ja. Also, was willst du tun?
Und das.
Aber wie passiert sowas?
Ja, da war ich Anfang 20 und gut in Shape. Ja. Ja. Das würde jetzt noch passieren, ne?
Bauchmuskeln haben wir nicht mehr.
Nee. Aber ganz liebe Grüße an der Stelle auch noch an Michael Gregoritsch. Der hat meinen Sonntag gemacht, wie man so schön sagt. Als er nach dem Spiel in Darmstadt zu mir kam, mich erstmal angegrinst hat, so wissend, das passiert mir jetzt tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen häufiger.
Ah.
Und er dann auch so meinte, gay, muss nur sagen, meine Eltern sind nicht da.
Ja, ah. Da musste der Vater wieder irgendwelche U21-Profis woanders scouten. Der ist, glaube ich, österreichischer U21-Nationaltrainer. Oder war es zumindest mal.
Siehst du? Ich habe auf jeden Fall ein Herz für den Krieger. Ja. Wünsche ihm alles Gute für den SCF und für die Europameisterschaft. Dass sich ein paar Bälle von Romano Schmid auf den Kopf servieren lässt.
Von Posch.
Ach, genau. Da sind wir wieder in Italien.
Genau.
Gut, dass
genau.
Du mich einfängst. Kurzes Community Management an der Stelle. Gerade eben kurz vor der Aufzeichnung reingeflattert die Frage von The Remu. Und zwar, warum alle 10 Spiele am 28. April noch auf 18 Uhr angesetzt sind. Ist das wirklich so, weil die letzten Spiele der Saison immer gleichzeitig gespielt werden oder sind die Spiele einfach noch so nicht terminiert? Zweiteres ist der Fall. Und zwar wird erst am 19., also Ende der Woche, werden die nächsten Spieltage dann sehr kurzfristig terminiert. Da wartet man noch auf das Geschehen in der Europa und in der Conference League. Und auch das ist eine hervorragende Überleitung, weil dann sind wir schon beim sportlichen Part.
Bitte.
Ja, gehen rein mit der Fiorentina, die über ein 0-0 in Pilsen nicht hinausgekommen ist.
Haben wir gesagt, ne, dass das eine okaye Ausgangslage ist. Das Rückspiel.
Würde ich auch sagen, man ist damit im Übrigen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in 10 Europapokalspielen in Folge ungeschlagen. Das ist natürlich auch schon mal ein Ding. Allein der Sturm Laviolas macht mir so ein wenig Sorgen, ehrlicherweise.
Bleibt dabei.
Ja. Aktuell nicht mit einbezogen ist da, dass nach der Aufzeichnung in der Liga noch gegen Genoa zu Hause gekickt wird. Ganz schön kurze Erholung bis Donnerstag. Es ist also in Italien, man hat natürlich nach dem Hinspiel ein bisschen länger Pause, aber das finde ich ein bisschen komisch, ehrlicherweise, dass sie montags spielen und dann donnerstags wieder. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch in Absprache mit der Liga ist und dass ihnen dann so recht ist. Es sind ja natürlich auch 2 Heimspiele, das muss man dazu sagen.
Also das stimmt,
erst am Montagabend und dann am Donnerstag. Von daher wünschen wir ihnen alles Gute. Und das gleiche gilt auch für Atalanta, die spielen Montagabend ein bisschen später, aber ebenfalls zu Hause gegen Hellas, bevor sie dann Donnerstag Liverpool empfangen. Und ja, da hat man eine noch etwas okayere Ausgangslage, würde ich fast sagen.
Kann man so sagen, also das Ergebnis, das vielleicht am meisten überrascht hat, jetzt am Europa League, am Europaspieltag.
Safe, auf jeden Fall. Also 3-0 an der Anfield Road.
Ja.
Doppelpack Scamacca. Der erste Italiener übrigens, der in dem Stadion, dem das gelingt. Und Atalanta ist auch erst die dritte Mannschaft nach Barca und Real, die 2 Europapokal-Auswärtsspiele bei den Reds gewinnen konnte.
Somit hat Tobi recht gehabt. Die Frage hat er uns zur Überprüfung gestellt. In seinem Stadionerlebnis, das wir gleich abspielen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, Serie Amore Tinder. Tobi war im Auswärtsblock und er hat abgeliefert. So wie die Mannschaft.
Allerdings, es sind fast 10 Minuten zusammengekommen Und mit leichter, belegter Stimme, muss ich noch sagen, wenn die Stimme immer so ist. Chapeau, Tobi, gute Stimme. Er hat selber uns in der E-Mail geschrieben, dass er den Eindruck hat, dass er ein bisschen langsam geredet hat und wir hätten das jetzt, wir sollen das beschleunigen. Ich überlasse es euch, das habt ihr in auch in dem Podcatcher eures Vertrauens auch die Möglichkeit meistens,
stimmt,
das irgendwie schneller abzuspielen oder nicht. Ansonsten genießt ihr es die volle Länge mit der dritten Bassstimme hier in diesem Podcast, die diesmal von Tobi kommt und seinen Erlebnissen aus Liverpool.
Ciao ragazzi, ciao Mario, ciao Marius. Ja, Stadionerlebnis, Atalanta Bergamo in Liverpool an der Anfield Road. Wahnsinn. Also das beschreibt's in einem Wort. Wahnsinn. Also was da passiert ist, hätte, glaube ich, niemand so für möglich gehalten. Ich war im Auswärtsblock unterwegs und durfte mir das ganze Spektakel mit allen Atalanta-Fans zusammen reinziehen. Und es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Es war mein erstes Mal in Liverpool. Der Tag ist dann irgendwann mittags gestartet. Ich bin alleine gereist und habe mir erstmal die Stadt angeschaut und bin dann auf ein Bierchen eingekehrt im Jürgens. Das ist ein Pub, benannt nach Jürgen Klopp. Und wenn du da reingehst, ist alles voller, ja, natürlich Liverpool-Schals, ein Bild von Klopp und überall Fahnen und ja, der Mann hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen und das merkt man auf jeden Fall, wenn man durch die Stadt läuft, da ist alles voll, man sieht überall sein Gesicht. Also da hat er sich schon auch ein Lebenswerk aufgebaut. Nach dem Bierchen dann im Jürgens bin ich Richtung Airbnb aufgebrochen und von da aus dann zum Stadion gelaufen. Schon nachmittags, habe mich da getroffen mit einem, den ich auf Twitter angeschrieben habe, von der Atalanta-Fan-Twitter-Bubble. Birdie Shirts heißt er. Wer nachgucken will, der sammelt Fußballtrikots und hat mindestens 100 Atalanta-Trikots oder Jacken oder sonstiges in seiner Sammlung drin. Also der ist komplett verrückt, auch ein Engländer. Mit dem habe ich mich dann connected, haben wir uns dann getroffen an der COP und sind dann zusammen mit seinen Freunden aus Bergamo, die er vom Flughafen abgeholt hat, in den Pub Arkels eingekehrt. Da war erst relativ wenig los, also ein paar Liverpool-Fans und wir halt zu viert. Aber nach und nach wurde das so ein bisschen zum Treffpunkt von den Auswärtsfans und ja, im Prinzip der ganze Pub wurde dann eingenommen von Atalanta-Fans und die Stunden vor dem Spiel waren dann wirklich sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr lockere Stimmung. War ein super, super Tag quasi schon bevor das Spiel angefangen hat. Dann sind wir ins Stadion rein, ungefähr eine Stunde vor Anpfiff. Und die Plätze im Stadion waren wirklich sehr, sehr gut. Also gerade in Liverpool sitzt er im Prinzip direkt hinter der hinterm Tor. So ein bisschen versetzt Richtung Eckfahne. Hast den Unterrang für dich. Es war super Aussicht. Also bessere Plätze kann man in Anfield kaum haben mit Blick auf den Kop. Und wirklich sehr, sehr cool. Für ein Ticket habe ich ungefähr 50 Euro bezahlt. Ich habe es schlimmer erwartet. Ich dachte jetzt, okay, Viertelfinale Europa League in Liverpool, ja, da musst du mindestens mit, keine Ahnung, 80, 90 rechnen, aber war dann doch noch halbwegs human. Und der Auswärtsblock war voll, es waren über 2000 Bergamaschi vor Ort. Auch viele Frankfurter, die ich da getroffen habe, die natürlich aufgrund der Fanfreundschaft auch vor Ort waren und unterstützt haben, und der Auswärtssupport war von vor dem Spiel bis nach dem Spiel wirklich Wahnsinn. Also es war im Prinzip bis auf ein paar Allee-Allee-Rufe von Liverpool nur Atalanta fantechnisch am Drücker, und das war wirklich eine grandiose Stimmung, die ganzen 90 Minuten und darüber hinaus. Dann kurz zum Sportlichen. Atalanta natürlich 3-0 Auswärtssieg. Also unglaublich. Also das hätte niemand vorher gedacht. Ich bin vorher ein bisschen rumgelaufen und habe nach Tipps gefragt. Und jeder war so, ja, unentschieden wäre gut. Oder maximal mit einem Tor verlieren, weil Liverpool natürlich auf dem Papier der haushohe Favorit ist. Aber es sollte anders kommen. Erstmal war ich überrascht, dass Musso spielt und nicht Kanesecki, weil Kanesecki ja in letzter Zeit wirklich in Topform ist. Also der macht sich gerade ja, macht richtig was her gerade. Aber Musso, muss ich sagen, das ganze Spiel über wirklich solide gewesen, alles abgewehrt, was da auf einen zukam. Ich glaube, über 2x Goals hatte Liverpool auch, also da ist natürlich auch einiges an Musso hängen geblieben, also sehr, sehr gutes Spiel. Wir hätten früh in Führung gehen können. Ich glaube, es war Pašalić, der am Gesicht von Kelleher scheitert. Also da hätte es fast schon direkt geknallt, aber wir waren direkt angezündet im Block. Dann natürlich das Ding von Elliott auf der anderen Seite, was er da gegen, ich glaube, Latte und Pfosten haut. Da war direkt Feuer drin in der Partie. Da haben wir gedacht, boah, also wenn das jetzt hier so Chancen werden, da werden wir heute auf jeden Fall noch einige Herzanfälle bekommen. Aber es war allgemein ein Riesenkampf von Atalanta. Die haben sich richtig gut gegen den Mann gestellt, waren körperlich auf jeden Fall überlegen. Und ja, dann das Tor von Scamacca, das erste. Das hat wirklich uns richtig angezündet. Also da ging es ab. Wir konnten es gar nicht glauben, dass wir mit 1-0 in die Pause gehen. Und es hat sich bis dahin schon angefühlt wie ein Traum der Tag. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dann in der zweiten Halbzeit, ich will es jetzt nicht zu lang machen, ihr habt das Spiel mit Sicherheit gesehen. Ja, dass man da noch zwei Tore nachlegen kann. Ist wirklich überragend gewesen. Also jeder, den du ins Gesicht geguckt hast, du hast ihm richtig angesehen, dass er das gerade nicht glauben kann, dass er es nicht verarbeiten kann, was gerade passiert. Und auch einen Tag später noch ist das auf dem Atalanta Twitter, ist es wirklich nicht ruhiger geworden. Jeder dachte, sie träumen und ja. Also das war wirklich eine historische Nacht in Anfield. Ja, und ich glaube, Atalanta ist auch jetzt gerade, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, das dritte Team, was zweimal auswärts an der Anfield Road gewinnen konnte in Europa, also in europäischen Wettbewerben. Ich glaube, neben Barca und PSG, korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Aber auf jeden Fall prominente Gesellschaft. Ja, nach dem Abpfiff war natürlich die Stimmung famos. Also die Mannschaft hat gefeiert, wie sonst was, auch gerade natürlich am Pašalić-Tor, aber auch nach Abpfiff richtig gefeiert. Gasperini kam in den Block und hat noch seine Jacke da reingeworfen, die jetzt irgendwer mit nach Hause nehmen durfte als Andenken. Percassi kam noch, nachdem die Mannschaft schon weg war und hat sich auch nochmal Applaus abgeholt. Ich glaube, wir sind mindestens eine halbe Stunde nach Abpfiff immer noch im Block gewesen. Also es war wirklich, keiner wollte da weg, jeder wollte so viel davon noch mitnehmen von der Stimmung, wie es geht. Und dann sind wir irgendwann rausgekommen und ich glaube, Bergamo TV hat uns auch noch gefilmt, wie wir da ausgerastet sind. Also wenn es da irgendwelche Aufnahmen gibt, bitte gerne einmal an mich rantragen, dann müsste ich auch zu sehen sein. Die haben dann direkt vor dem Ausgang gewartet. Ja, was kann ich zusammenfassend sagen? Es war, glaube ich, ja, eins meiner Top 3 Stadionerlebnisse, aber wirklich mit ganz oben dabei. Man hört es an meiner Stimme. Ich habe auch 2 Tage später noch immer noch Probleme, ohne Voice Cracks durch den Alltag zu gehen. Es ist wirklich, ich habe da Leib und Seele rausgeschrien. Und ja, Wahnsinn. Wahnsinnstag, Wahnsinns-Support, Wahnsinns-Spiel. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, als ich Flug und Tickets gebucht habe. Es war wirklich krass. Ja, ich habe auch alles oder vieles davon per Video festgehalten. Ich hatte eine kleine Kamera mit und habe mal den Tag in Liverpool gefilmt, die Experience. Ich werde mich da jetzt demnächst mal drum kümmern, dass das geschnitten wird und cool gemacht wird. Und ich hoffe, die Bilder sind cool geworden, weil das war auf jeden Fall eine Experience. Da kann man sich das nochmal angucken, 2-3 Mal, und man wird nicht satt davon. Also wenn ihr mögt, Schleichwerbung, dann schicke ich euch mal den Link dann zu meinem Kanal, wenn es fertig ist. Dann habe ich das einmal als YouTube-Format, YouTube-Video hochgeladen, und dann können sich das auch die Serie Amore Zuhörer und Zuhörerinnen einmal mit Bildern noch ansehen. Aber ich schicke euch natürlich auch für euren Instagram-Account was zu. In dem Sinne, macht's gut, macht weiter mit dem Podcast. Vielen Dank für eure Arbeit und Forza Atalanta.
Wir bedanken uns recht herzlich, vor allem auch für deinen Einsatz. Die Bilder, die du uns zukommen lässt, erscheinen auf unserem Instagram-Kanal, und das Video, von dem er gesprochen hat, dass er schnibbeln möchte, ist jetzt noch nicht fertig, sonst hätte ich da euch den Link in die Shownotes gepackt, aber ich packe euch den Link zu Tobis YouTube-Kanal Allmanns im Ausland, unterwegs mit Alex und Tobi. Den packe ich euch in die Shownotes. Dann könnt ihr mal da gucken, was es schon gibt. Was gibt's denn? Ausflug ins Aquarium bislang, Delfine und Wale, Tour zu Île aux Bénitières, Hidden Place, Waterfall und Lost auf dem Highway. Das klingt schon mal vielversprechend. Und da kommt es als fünftes Video.
Das passt thematisch rein, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Crossover. Ja. Das waren mal 5 Videos. Welches Video ist noch nicht? Oh, pass mal auf. Eine Woche auf Mauritius. Semester abroad. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vor einem Jahr war das.
Scheint das Leben zu genießen, der gute Tobi. Ja. Das freut uns.
Da können wir gönnen.
Auf jeden Fall.
Also nochmal vielen herzlichen Dank. Und ich packe euch noch was in die Shownotes. Denn der liebe Herr Heuke hat ein bisschen auf den Tasten rumgehauen und ein Porträt über die Entwicklung Atalantas und Gasperinis verfasst.
Genau.
Hast du einen kleinen Anteaser für uns?
Mm.
Ein Anschmecker, wie man so schön sagt.
Darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet.
Aber ja, du kannst es selber ankündigen.
Nee, gar nicht. Aber das, ich finde, dass ich ein wunderbares Foto rausgesucht habe dafür.
Oh, okay.
Also zieht euch allein das rein.
Okay, das holt mich auch ab. Da gehe ich jetzt gleich, warte mal, ich gehe selber direkt drauf. Welches Foto meinst du?
Das Titelfoto.
Das Titelfoto?
Ja, der jubelnde Gasperini. Also habt ihr vielleicht auch auf irgendwo anders, auf irgendwelchen anderen Kanälen schon gesehen, ihn mit den Spielern. Aber hat mir von der Optik her sehr, sehr gut gefallen.
Das ist schön, das ist wirklich ein schönes Foto.
Ja, und ich gehe im mäßigen Schnellabriss durch die letzten 8 Jahre.
Oh, ich sehe gerade, da kann man sich ja fast mal auf die Couch setzen, mit was Leckeres zu snacken und dann da durchgehen. Sehr gut. Lese ich mir nachher auch noch durch. Tut ihr es auch.
Nice.
Und dann gab es noch eine dritte Partie im Europapokal, und die fand in San Siro statt. Und da gewinnt die Roma nach dem Derby schon wieder dank Mancinis Schädel mit 1-0. Der Herr hat jetzt 5 Kopfballtore diese Saison erzielt. Kein anderer Abwehrspieler in Europas Top 5 Ligen hat mehr. Milan wirkte ein bisschen lustlos. Wolltest die Roma einfach mehr, Marius?
da ich es nicht über 90 Minuten gesehen habe, kann ich das nicht mit abschließender Sicherheit bewerten. Aber ich kann mir natürlich anhand der letzten Wochen sehr gut vorstellen, dass De Rossi seine Mannschaft so angezündet hat, wie er das auch bei sich selbst immer ganz gut schafft.
Und dazu hat tatsächlich auch Markus uns was geschickt, der Pressesprecher der Roma, falls ihr das schon vergessen hattet, der deutsche Pressesprecher, und zwar ein Random Thought. Nicht nur Pellegrini ist unter DDR explodiert, sondern auch der Pharao und Leandro Paredes sind gefühlt andere Spiele unter ihm. SEL, ach so, Gott, Stefan El Shaarawy, wie viele verschiedene Abkürzungen für Spieler wollen wir noch haben?
Alle.
vom Super Sub zum integralen Stammspieler. Und Paredes hat er in einer Form hinbekommen, wie es weder Allegri bei Juve noch Mu geschafft haben. Ihm gibt er pro Spiel 2 bis 3 konkrete Aufgaben und dann läuft der Dachs. Keine Wunderdinge, aber es ist bemerkenswert, wie er binnen kürzester Zeit aus dem Nichts gefühlt wieder in der Prime ist. Gegen Milan im Europa League Achtelfinale eine Passquote von 94% im San Siro. Okay, Anmerkung von mir, das ist tatsächlich stark. Bove wird dafür ein bisschen abgerutscht in der Hierarchie, aber er bekommt ja immer noch seine Minuten und der hat auch noch ein bisschen Zeit.
Ich glaube, dass Christian Bernhard dazu auch in einer der Rasenfunk-Liga-Touren sich positiv geäußert hatte zu Paredes oder in irgendeinem Live-Spiel. Aber auf jeden Fall habe ich da irgendwie sowas im Ohr. Und dass De Rossi, und da wundert man sich dann, warum Allegri und Mourinho das nicht vermochten, das schafft ihn auf der Position einzusetzen, wo er unter anderem auch in der argentinischen Nationalmannschaft spielt. Also halt jetzt müsste ich das ohne.
Die Grube hast du dir selber geschaufelt, mein Freund.
Ja, das ist korrekt. Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber er setzt ihn auf jeden Fall anders ein. Und das kommt den Stärken von Paredes eher entgegen.
Ist ja auch nicht nur fürs Hacken da, ne? Das muss man tatsächlich auch mal sagen.
Nee, genau. Naja. Also halt so ein bisschen mehr Aufbau. Bisschen mehr das Feld vor sich haben vielleicht.
Und dann hat Markus noch geschrieben, hier in Anführungszeichen, so direkte Sprache, Leandro, Bruder, wenn wir im Ballbesitz sind, gehst du ins Zentrum und verteilst die Bälle wie ein Metronom. Okay, Mister. Komplettes Briefing für ein Spiel abgeschlossen. Meinst du, das ist so einfach bei Paredes? Ja, wahrscheinlich darfst du ihm wirklich nicht zu viel geben. Aber das ist wieder ein... Aber auf jeden Fall läuft es. Es läuft und wir sind wieder dabei, was dieser Podcast ja auch ist, ein Spiegelbild des schnelllebigen Fußballgeschäfts, dass wir, naja, jetzt gucken wir mal, was der Europapokal und das nächste Derby bringt bei Milan und dann reden wir nochmal über Pioli.
Genau. Jede Woche eine andere Meinung, bitte.
Das kann ich.
Diese Woche Pioli raus, nächste Woche nach dem Derby, wenn sie Inter die Meisterschaft versalzen haben,
ja.
Pioli rein.
Das können wir. Wir können euch auch noch einen kurzen Abriss des 32. Spieltags geben. Der ging los mit 2 Heimsiegen. Zum einen hat Lazio Salernitana mit 4:1 geschlagen. Philippe Andersson traf doppelt. Vecino hat genetzt, genauso wie Isaksen. Zwischenzeitlich der Anschluss zum 1:2 kam von Juana. Wir haben ja gefragt, für wen die Punkte wichtiger sind. Lazio hat keine Zweifel dran gelassen. Ist Salernitana rechnerisch schon abgestiegen? Nicht, dass wir da den Moment verpassen. Oh, müssen wir wieder also live rechnen.
Dann hätte ich es ja, auf jeden Fall nicht gelesen.
Hier, zack, ja. Ist uns egal.
Nee, aber das sind 12 Punkte bei 6 Spielen. Ne?
Also diese Saison ist ja noch lang. Also wir haben gesagt, Lazio muss Tore schießen. Weiß jetzt natürlich nicht, ob eine Partie gegen den Tabellenletzten so richtig der Maßstab sein kann oder sollte. Auf jeden Fall waren es jetzt mal zumindest 4. Aber das ganz große Thema gab es nach dem Spiel, nämlich am Mikrofon der geschätzten DAZN-Kollegen aus Italien, wo Luis Alberto auf einmal gesagt hat, jo, ich gehe am Saisonende.
Der Mann mit dem noch 3 Jahre laufenden Vertrag sagt, bitte auflösen. Ich möchte kein Geld mehr von Lazio bekommen. Ich will weg. So.
Huch. Hast du das schon mal gehabt? Also im Fußballer-Business? Weil.
Das so am Live-Mikrofon im Fernsehen wüsste ich nicht. Also das klingt halt so ein bisschen wie, das hätten so deutsche Mittelklasse-Spieler in den 90ern bei RAN am Mikrofon gesagt. So, ne? Aber.
Und vor allem. Der hat noch Vertrag. Also was hast du gesagt? 2 oder 3 Jahre?
Bis 27.
Ah ja, komm bitte. Also und dann haben welche geschrieben, ja gut, dann wäre er halt von der Payroll runter, weil er hat natürlich auch einen üppig dotierten Vertrag, aber dotierten.
Ja, ich glaube nur Immobile verdient mehr. Ja.
Aber.
Was, Lothar Matthäus?
Ne, weil ich gerade dotierten gesagt habe.
Ach so, ja, okay.
Ja, aber... Das hat, glaube ich, Lotito dann auch gesagt. Der kann ihn ja nicht ablösefrei gehen lassen. Wie soll das funktionieren?
Nee, ich glaube, so dringend ist Lazio auch nicht darauf angewiesen. Also die haben natürlich, die geben ja meistens nicht mehr aus, als sie haben. Also unter Lotito ist das ja schon ein Verein, der halbwegs ordentlich wirtschaftet. Aber wie soll das funktionieren? Und klar ist er nicht mehr so gut wie vor 2-3 Jahren vielleicht. Aber also hatte dann irgendwann auch gelesen, dass er sich vielleicht beleidigt ist, weil er unter Tudor nicht mehr so eine große Rolle spielt oder so. Und dann habe ich geguckt, ja gut, er hat im Derby nicht von Anfang an gespielt und er hat auch im ersten Spiel gegen Juve nicht von Anfang an gespielt, aber in der Coppa jetzt schon und jetzt auch wieder sogar als Kapitän. Weiß nicht, ob das dann unbedingt daran liegen kann oder ob er vielleicht ein dickes Angebot aus Saudi-Arabien liegen hat oder so. Weiß ich nicht, aber also Lotito meinte, das ist Zitat, ihn zum Nulltarif aus einem börsennotierten Unternehmen gehen zu lassen, bedeutet Vermögenswerte zu vernichten und ich bin nicht verrückt. Die Aktionäre würden mich umbringen und sie hätten recht damit.
Tja.
Ja, und ich glaube, also man müsste meinen, Luis Alberto kennt Lotito aus den, ich meine, der ist ja auch schon das ein oder andere Jährchen im Verein. 8, um genau zu sein. Dass wenn man dem die Pistole auf die Brust setzt, dass man damit nicht so weit kommt. So, man erinnere sich an Goran Pandev, der ein halbes Jahr da mal auf der Tribüne gesessen hat, als bester Spieler im Kader, bevor er zu Inter durfte. Ne?
Albern. Aber höchst unterhaltsam. Und ja. Apropos, dann hatten wir da noch einen kleinen Vorfall.
Genau, da ist dann wieder die Frage, brauchte die Zeitung mal wieder was zu schreiben oder weiß man nicht so genau. Also Guendouzi hat nicht mitgespielt, offiziell wegen irgendwie leichter Verletzung. Und der Messaggero,
ja,
ist ein bisschen, glaube ich, die haben einen direkten Kanal zu Lotito auch. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie von ihm die Info bekommen. Wobei einfach auch wiederum die Frage gestellt sein müsste, warum er das weiter rausgeben würde. Aber das weiß man bei Fußballleuten ja immer nicht so genau, warum sie das machen. Dass es im Training eine Meinungsverschiedenheit mit Igor Tudor gegeben habe. Und ich erinnere mich daran, als wir darüber gesprochen haben in einer Folge, was Lotito denn ändern könnte. Und also als klar war, dass er der neue Trainer wird, dass die beiden auch in Marseille schon Stress hatten. Und da dachte ich, ah ja, das passt natürlich jetzt gut.
Ah, hatten sie?
Ja, genau.
Ah, okay.
Da haben sie sich dann wieder zusammengerauft im Endeffekt so und er hat die Saison auch als Stammspieler beendet. Aber das führte wohl, sagen Leute, die mit der Materie vertraut sind.
Also wir nicht.
Richtig. Mitunter dazu, dass Tudor halt da die Kabine verloren hat.
Okay. Ja, also das kann ich mir ganz schwer vorstellen, wie Guendouzi irgendwie so abfällig abwinkt auf dem Trainingsplatz, weil er irgendwas nicht akzeptiert. Weil der wirkt sonst immer so,
ja,
so reif und gar nicht infantil.
Aber ich meine, selbst wenn er jetzt für Lazio nie mehr spielen sollte, die Kaufpflicht wird, glaube ich, gezogen bei, wenn sie Platz 12 erreichen oder irgendwie so, habe ich gelesen. Dann kann man sich auch einfach auf Radja Nainggolan verlassen.
So, das hatte ich nämlich jetzt gerade noch offen.
Ja. Der hat natürlich immer recht mit dem, was er sagt.
Ja.
Und was war das Zitat?
Er hat gemeint, Guendouzi ist nutzlos. Er weiß einfach nur, wie er rennt. Er ist ein kompletter Idiot und ich könnte allein 12 Spieler, ich glaube, er meint auf seiner Position, sofort aufzählen, die besser sind als er in der Serie A. Jo.
Das ist sicherlich auch komplett ohne Roma-Brille, das Zitat, ne?
Ich habe mir tatsächlich auch gefragt, also im Moment war so, okay, und warum genau fragt jemand Radja Nainggolan jetzt zu seiner Meinung nach Matteo Guendouzi? Also warum?
Ja.
Ja, na gut.
Schauen wir mal, ob er nächste Woche wieder mitmachen darf.
Wir behalten das im Auge. Lecce hat 1-0 durch einen späten Treffer von Nicola Sansone gegen Empoli gewonnen. Ganz wichtiges Spiel.
Das gab es auch noch nie, dass Nicola Sansone einen späten Treffer gemacht hat. Ne?
Das stimmt. Ich habe es nicht gesehen.
Ich auch nicht. Aber durch den Sieg jetzt 5 Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Also aus dem unteren Drittel Lecce Gewinner des Spieltags.
Ja, das kann man festhalten. Das Turiner Stadtderby endet überraschenderweise torlos. 0-0 zwischen Torino und Juve. Juve hat damit jetzt 18 Derbys in Folge nicht verloren. 13 Siege, 5 Unentschieden. Und El Toro zu Hause jetzt schon zum 11. Mal zu 0. Ligaspitze. Ich meine mich zu erinnern, dass wir an dem Tag miteinander geschrieben hatten und ich dann noch gesagt habe, da holt mich auch diese Woche, ne? Ich weiß nicht, aber das Spiel gucke ich mir an.
Mhm. Hast du gemacht?
Ich sag mal so, meine Aufmerksamkeitsspanne ist zwischenzeitlich immer wieder sehr gekippt und das Einzige, was hängen geblieben ist, ist auch, ich glaube, es hat ein Kollege aus Italien auch geschrieben, weiß nicht, ob es Matteo Bonetti war oder so, ich sag das mal so, auf Gefahr hin, dass ich da jetzt wieder von ein paar Juve-Jüngern, die es noch gut mit dem Verein meinen, ich glaube, die das realistisch einschätzen können, würden die mir da eher zustimmen, wenn ich sage, dass ich es nahezu erbärmlich fand, wie Juve am Schluss am Derby als Juve da nur verteidigt hat und die Offensivbemühungen eingestellt hat und mit diesem Punkt zufrieden war. Geht nicht in meinen Kopf rein, aber ja, dementsprechend.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie Bologna hat ja danach gespielt, ne? Also konnten sie gar nicht wissen, dass die ja auch nicht näher kommen. Also so tabellarisch.
Trotzdem, also kann ja nicht.
Nee, natürlich nicht. Ich habe mir gerade auch nochmal den Spielplan von Juve angeguckt. 2 Siege seit Ende Januar.
Ja.
In der Liga jetzt.
Ein noch im Pokal, oder? Genau. Ja. Geschenkt. Bologna hat es angesprochen, auch 0-0. Es waren übrigens Samstag und Sonntag nur Unentschieden. Sehe ich das richtig?
Stimmt, ja.
Es waren komplett alle Spiele nur Unentschieden.
Also Lecce hat auch Samstag gespielt, aber...
Ah, okay. Ja. Ach stimmt, freitags waren nur Lazio. Ja, genau. Sonst sprechen wir nur über Unentschieden.
Glaube ich nicht so gut für die Tippscheine.
Ja, die Bookies werden sich gefreut haben. Aber ich sage euch viel öfter... Unentschieden und beide treffen. Das ist mein neues Lieblingsding. Das sehe ich ständig beim Kollegen, der das macht. Aber ehrlicherweise zeigt er mir dann auch immer nur die er gewonnen hat. Ne? Weiß ja nicht, wie viele. Ja, das ist das. Finger weg von den Drogen, Jungs und Mädels. Napoli-Frosinone, da sind dann 4 Tore mehr gefallen, aber auch gleich verteilt. Politano mit der Führung für die SSC. Jedira gleicht aus. Osimhen bringt wieder die Azurin-Führung, aber wieder Chedira, der den Ausgleich besorgt. Politano ganz kurz, 13 Torbeteiligung, stärkster Italiener in der laufenden Saison und selbst war er nur einmal besser und zwar 2017-18 mit 14 Torbeteiligung am Saisonende, als er noch das Trikot Sassuolos trug.
Und er bewirbt sich wieder für das Tor des Spieltags.
Ja.
Also absolut heißer Fuß aktuell.
Das kann man tatsächlich so unterschreiben. Und das ist ja natürlich dann irgendwie lustig, dass es ausgerechnet die Leihgabe ist, Chedira, der dann 2 Punkte wegnimmt, die wichtig gewesen wären für die SSC. 4 Treffer seit Anfang März, kein anderer Spieler hat mehr. Und ansonsten, was gab es noch? Verschossene Elfmeter, ne?
Genau, den hatte Chedira auch rausgeholt und da bin ich mir unsicher. Also klares Foul von Rahmani aus der Zeitlupe heraus für mich nicht zu erkennen. Vielleicht trifft er ihn, vielleicht sieht man es auch einfach nicht, aber er könnte auch eine Schwalbe gewesen sein. Aber Soule schießt den so schwach, dass Meret den einfach festhalten kann. Ja. Das passt ein bisschen dazu. Also die Francesco hatte Soule auch... Ich weiß nicht, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war. Auf jeden Fall hat er ihn ein bisschen kritisiert, weil der ja aus seiner Sicht, kann es natürlich nicht mit dem verschossenen Elfmeter letztlich vergleichen, aber weil der aus seiner Sicht ein bisschen zu viel alleine macht und denkt, weil er der beste Mann auf dem Platz ist von Frosinone, dass er das halt in die Hand nehmen muss und entscheiden muss. So. Und wenn du dann den Elfmeter eher kläglich vergibst, passt das vielleicht so ein bisschen ins Bild. Also da muss der junge Mann vielleicht ein bisschen eingefangen werden.
Ja. Punkteteilung auch in Sassuolo, oder nicht in Sassuolo, bei Sassuolo. 3-3 gegen Milan. Pinamonti und Lorienté mit zwei frühen Toren. Zwei Gegentore in den ersten 10 Minuten gab es für Milan zuletzt mal im Januar 2017 eben gegen Napoli. Und Sassuolo spielt ganz gern gegen die Rossoneri, muss man sagen.
Ja, das wirkt immer so. Die können doch so schlecht sein. Und jetzt ist nicht mal Berardi dabei, der war ja auch Milan sein Lieblingsgegner ist, glaube ich. Und aber wenn das gegen die geht, das auch Trainer egal, so, das können sie immer.
Ja. Leao macht in der 20. den Anschluss. Ganz nett.
Ja, schöne Ronaldinho-Dribbling davor. Kann man sich auch reinziehen.
Und dann aber wieder Lorienté in der 53. zwei Tore Vorsprung hergestellt. Luka Jovic und Okafor. Zweiterer nach Einwechslung, fünftes Joker-Tor bereits. Genau wie Cagliaris Nicola Viola, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Top von der Bank kommend. Ja, und dann gab es, da ist bei mir noch hängen geblieben, also das, also diese automatisierte Abseitslinie oder was ich da, das macht mich kaputt. Also das macht mich kaputt. Also
ja. Kannst natürlich sagen, ja, Abseits ist Abseits, ja, ne? Aber ein Millimeter der Schulter, das ist
ja krank.
Ja.
Ja. Lassen wir das,
soll man sagen.
Lassen wir das erstmal einfach so stehen. Oder wollen vielleicht noch kurz Marks Einschätzung, dass wir nicht wieder die sind, die den Namen des Trainers in den Mund nehmen.
Genau. Reporter Mark hat wieder seine Takes bei Twitter gelassen und wir geben die euch wieder gerne wieder. Zum Ersten, jeder Pioli-Versteher sollte sich mal hinterfragen, wie kann man ein Spiel zum wiederholten Male so angehen? Und die Frage muss natürlich erlaubt sein, wenn man nach 10 Minuten 0-2 beim Abstiegskandidaten zurückliegt.
Ja.
Und tatsächlich auch, also Manöverkritik bei der Abwehr, also beim 3-1, da verliert Adli beim Herausgehen aus der eigenen Hälfte den Ball ans Gegenpressing und plötzlich steht Sassuolo da. Was habe ich aufgeschrieben? 6-5, genau, 6-5. Wie kann das sein?
Ja.
So, und es dauert bis zum Abschluss, bis dann Chukwueze am Bildschirmrand in den sichtbaren Bereich reinläuft. Was zum Fick? Naja. Am Ende hat das mal wieder mehr Energie gekostet als gespart, sagt Marc auch dazu. Und das mit Blick auf Europa League, Viertelfinal, Rückspiel und Derby. Also es geht jetzt gegen die Roma und gegen Inter als nächstes. Das hätte man auch wenn man darauf ausgesehen ist, vielleicht nicht 100% Einsatz gegen den Abstiegskandidaten zu zeigen. Ja, das ist so schön deutlich nach hinten losgegangen.
Ja, das musste souverän wegspielen. Michael, der letztens auch ein Stadionerlebnis geschickt hat, hat gemeint, wirklich, wenn der Punkt dann Sassuolo rettet, dann werden wir es Milan nie verzeihen. Er erinnert mich so ein bisschen an den BVB, den Überlebenstrainer der TSG Hoffenheim. War es ja mal seit ein paar Jahren.
Oh, stimmt. Ja. Im Westfalenstadion letzten Spieltag verloren oder so, damit sie drinbleiben.
Jo, und dann hat er eben auch noch in seinem Post diese auch dann auch mir nochmal zwei andere Einstellungen geschickt, als ich nachgefragt habe bezüglich der Abseitsstellungen, aber ja, mein Gott.
Also auf der einen Linie sieht man Chukwueze gar nicht.
Ja.
Man sieht den Sassuolo-Verteidiger und ja, naja, lassen wir das.
Ja, Udinese Roma auch im Unentschieden, aber noch nicht beendet, hatten wir vorhin zu Beginn der Folge drüber gesprochen und dann gab es noch Inter gegen Cagliari. Marcus Thuram, der ist, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber der ist bombenmäßig in Form. Der letzte Stürmer, der, ich habe die genauen Stats nicht, ich glaube bei Thuram sind es 11-7. Also 11 Tore, 7 Assists. Und ein gewisser Samuel Eto'o war der letzte Stürmer, der so gut in seiner ersten Saison bei Inter performt hat. Ich glaube, Thuram sogar noch mit einem Treffer mehr als Eto'o damals.
Wir führen also bei Transfer sogar 11 Tore, 11 Vorlagen. Es zählen aber auch immer herausgeholte Elfmeter, außer man macht sie selbst.
Ja.
Also das ist eine andere Zählweise ein bisschen.
Ja. Nee, ich berufe mich dann mal auf Opta.
Ja,
dieses herausgeholte Elfmeter ist okay. Verschiedene Philosophien, wie man so schön sagt. Ne?
Genau.
Eldur Shomorodov. Also Inter hatte das Spiel im Griff, ne? Kayari mal wieder. Den einzigen, den sie nicht im Griff hatten, war Lumbo.
Ja, das ist auch schwierig.
Das stimmt, Uwe Morave hatte Spaß mit ihm. Auf jeden Fall, das hat mich gefreut. Dann Eldur Shomorodov mit dem Ausgleich in der 64. War das da kurz sein Nationalität-Thema? Das hast du hier reingeschrieben, oder?
Ich habe das Spiel auch nicht live gesehen, aber in den Highlights betont er das so, dass es gibt auch Spieler aus Usbekistan oder so.
Ja. Uwe freut sich immer über jede Geschichte.
Ja.
Strafstoß, Hakan Çalhanoğlu verwandelt in der 74. Begonnen hat Lautaro war gesperrt, ne? Aber Alexis Sanchez, muss ich sagen, macht es richtig gut.
Stimmt.
Alexis Sanchez Startelf richtig gut gemacht.
Ja, muss ich ja jetzt auch wieder für einen neuen Vertrag irgendwo bewerben, ne?
Das stimmt. Und ganz kurz, als nach so einem Stürmer-Abwehrspieler-Zweikampf der Ball über die Torauslinie zum Abstoß war und Yerry Mina, der Kolumbianer, ihm dann nochmal so einen kleinen Hit in the back gegeben hat, nachdem der Ball schon im Aus war, das hat Alexis Sanchez ruhig zur Kenntnis genommen.
Mhm.
Da wurde sich nicht auf Spanisch nochmal kurz ausgetauscht. Und das kannst du dir nicht vorstellen, dass das eventuell über die nächsten 45 Minuten in jeder Aktion, wo die beiden irgendwie einen Ball näher waren, der Fall war. Das Spiel endet aber 2-2, weil Nicolas Viola trifft. Und darüber wurde jetzt sehr viel diskutiert. Der Ball kommt in den Strafraum. Landet auf dem Oberarm Lapadulas, springt von dort rüber und Viola haut ihn rein. Uwe Morave und auch ich waren sehr überrascht darüber und auch viele anderen, die das nicht verstanden haben, warum der Treffer zählt. Denn wenn unmittelbar vor einer Torerzielung der Ball vom Angreifer mit der Hand gespielt wird, dann darf der Treffer nicht zählen. Und jetzt ist es wirklich... Du hast es ja auch gesehen. Das ist eine Zehntelsekunde. Der Ball ist von Hand, vom Arm, zack, zack, Tor. Würdest du jetzt sagen, dass es unmittelbar ist?
Und das gilt also mit dem unmittelbar, das gilt auch, wenn das von Teamkollegen kommt. Also.
Da sind wir schon bei den Spitzfindigkeiten. Würdest du erstmal sagen, ist das sozusagen vom Hand zum Ball, würdest du sagen, das ist unmittelbar?
Puh. Naja, es ist ein, weiß nicht, ein fließender Bewegungsablauf oder was auch immer und es führt natürlich unmittelbar dazu, dass er abschließen darf. Ja.
So.
Trotzdem habe ich mich, als ich die Szene gesehen habe, habe mich gefragt, ich weiß gar nicht, was war meine Meinung dazu? Er hat den Arm halt nicht komplett angewinkelt. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig ist.
Pass auf, wenn bei der Torerzielung beim Stürmer
ist
es ja egal, ob es ein sozusagen absichtliches Handspiel ist oder nicht.
Ja.
Das ist das Ding. Was ja auch abstrus ist. Also pass mal auf, im Sinne des Fußballs ist es kein Handspiel für mich.
Ja, genau.
Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass wenn der Stürmer den Ball an die Hand geschossen bekommt und dann schießt er ihn rein, zählt das Tor ja nicht, auch wenn es, da machen sie jetzt sozusagen Unterschiede, was natürlich im Sinne des Fußballs kompletter Quatsch ist.
Ja.
Aber die Regel ist ja sozusagen, dass bei der Torerzielung da keine Hand in der Nähe sein darf.
Okay.
Egal ob Absicht oder nicht Absicht.
Gut, dann ist es ja eigentlich klar, dass der Ball vom Arm kommt und nicht von der Schulter oder so.
Ja.
Hm.
Und jetzt habe ich eben mit Lutz Wagner telefoniert und er hat es mir erklärt.
Sehr gut, sehr gut.
Hat auch immer schöne Bilder dazu gefunden, was unmittelbar ist und was nicht unmittelbar ist, aber das behalte ich jetzt mal für mich. Er hat mir aber nochmal erklärt, dass, und das macht die ganze Sache noch ein wenig absurder, aber er hat auch gesagt, ob er das jetzt sinnvoll findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die Regel ist jetzt so, nach der Anpassung, dass unmittelbar bedeutet, dass danach kein Pass oder Dribbling oder Mitspieler involviert sein darf. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Stürmer selber den Ball an die Hand bekommt und dann noch läuft über 10 Meter und den Ball ins Tor schießt, dann zählt das Tor nicht.
Okay.
Also hätte Lapadula danach sich den Ball genommen, wäre aber noch weitergelaufen, hätte ihn dann irgendwann reingemacht, dann hätte das Tor nicht gezählt. Mhm. Da der Ball aber zu seinem Mitspieler geht, ist es nicht mehr unmittelbar.
Ah, ja. Dachte ich mir irgendwie schon fast, dass das so halt damit zusammenhängt. So.
Aber es ist,
Ja. Naja, wer denkt sich das aus? Aber,
ja, und vor allem sind das ja auch wieder Regelanpassungen, die gemacht wurden, um das zu vereinfachen, die dann tatsächlich auch von Verband zu Verband leicht unterschiedlich ausgelegt werden dürfen. Aber schlussendlich war das Tor zählen zu lassen so die richtige Entscheidung, auch regeltechnisch gesehen, von den italienischen Schiedsrichtern. Das gilt festzuhalten. Und es ist ja ehrlicherweise das, was du auch gesagt hast. Ich finde, im Sinne des Fußballs muss das Tor auch zählen, weil es ja kein absichtliches Handspiel ist. Andererseits, was wir halt so in den letzten 2, 3, 4 Jahren schon alles sonst gesehen haben, hatte ich mich sehr gewundert, dass es denn dann zählt.
Vielleicht wäre es auch damit, also nicht wegen irgendwelcher Verschwörungstheorien oder so, aber vielleicht 50% der italienischen Schiedsrichter hätten es abgepfiffen und die anderen 50 geben es oder so.
Vielleicht, ja. Ach, keine Ahnung. Aber zumindest hatten wir das geklärt und ich habe mal wieder mit Lutz Wagner telefoniert. Das war die ganze Sache doch schon mal wert.
Das ist doch schön.
Und Cagliari kann oder muss es dann sogar noch gewinnen, weil Viola eine riesen Kopfballchance hat, die Sommer in die Arme drückt, zentral. Da wäre sonst sogar der Dreier drin gewesen.
Das wäre von Vorteil gewesen, wenn da die Situation andersrum gewesen wäre, wenn er auf Lapadula geflankt hätte. Der hätte ihn, glaube ich, gemacht.
Ja, definitiv. Definitiv. Und Inter nur mit 2 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Aber da ja dahinter auch nichts los ist, ist es eigentlich egal. Punkterekord ist passé. Sozusagen. 102, die Conte mit Juve mal geholt hat, sind damit nicht mehr möglich. Aber ehrlicherweise durch das Unentschieden ist möglich, dass am kommenden Montag, dann nächsten Montag, im Mailänder Derby mit einem Sieg die Nerazzurri Meister werden können.
Das kann man sich eigentlich mal schmecken lassen, ne?
Ja, das würde, wie sagt man so schön, giftig kommen. Mhm. Also aus neutraler Sicht, als neutraler Beobachter. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt auch einen Regelknoten im Kopf, muss ich sagen. Weiß nicht, ob ich noch was hatte, was ich hätte sagen wollen. Jetzt ist mir erstmal nicht so.
Das ist okay.
Das ist okay. Gut.
Ja. In der Serie B haben alle Favoriten gewonnen. Außer Cremonese. Die mussten ein bisschen abreißen lassen, weil sie 1-2 zu Hause gegen Ternana vergeigt haben. Dadurch ergibt sich folgendes Tabellenbild in der Top 3. Parma 69, Como 64 und Venezia 61. Bleibt immer bei den 8 Punkten bei noch 5 Spielen. Das ist für mich in Ordnung.
Ja, das kann ich verstehen. Ah, apropos Venezia, das wollte ich ansprechen tatsächlich noch, weil wir letzte Woche mal gesagt hatten, dass sich jemand aus der Community Serie Amore Trikots gewünscht hat.
Ah, genau.
Das Feedback war bis jetzt noch nicht so ausufernd, aber tatsächlich hat sich jemand gemeldet, der Erfahrung mit Trikot-Designs hat. Und ich wollte nur euch schon mal jetzt so für den Hinterkopf mitgeben, dass wir da in den nächsten Wochen gerne sozusagen weiterhin Feedback auch zu der Folge etc. pp. Von euch haben wollen würden. Ob ihr Bock auf ein Trikot, T-Shirt, was auch immer habt. Und dann sammeln wir das alle mal und dann könnte das ein Sommerpausenprojekt werden. Ja, so bin ich doch noch in die eine Falltür reingetreten, wo noch was versteckt war im Großhirn.
Zum Glück.
Ja. Kommt gut durch die Woche, meine Lieben. Lasst euch den Europapokal schmecken. Und Ligatur ist diese Woche auch wieder mit Christian Bernhard, der mal wieder die italienische Fahne hochhält. Müsste Donnerstag dann kommen, nehme ich an. Die Ligatur des Rasenfunks. Da hört ihr auch mal gerne rein.
Ja, zieht euch das rein.
Habt's gut. Bis dann, Marius. Ciao.
Bleibt gesund. Genießt die Sonne, wenn ihr sie habt. Viel Spaß. Bis dann.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di Tecco.